Kategorie 1. Diese Lebensmittel schaden in Phase 1. Erstens. Lebensmittel mit schnellen, also kurzkettigen Kohlenhydraten, denn sie fördern die Insulinausschüttung enorm und am schnellsten. Dazu zählen Zucker, egal ob weiß, braun, Kandis, Ahornsirup, Kokosblütenzucker und so weiter, sowie alle Weißmehlprodukte. Zweitens, bestimmte tierische Produkte. Tierische Proteine fördern nachweislich Entzündungen und sind oftmals hormonell oder anderweitig stark belastet, besonders bei schlechter Qualität. Thunfisch und andere große Meeresfische sind beispielsweise immer enorm mit Mikroplastik verseucht. Aber auch Fisch aus Aquakulturen und billiges Fleisch aus der Massentierhaltung ist sehr problematisch. Zudem übersäuern zu viele und besonders minderwertige tierische Produkte unseren Körper, was besonders die Nieren und die Leber belastet. Das gilt es besonders in Phase 1, aber auch später zu vermeiden, denn diese Organe bzw. der Körper im Ganzen muss entlastet werden. Zu den schlimmsten zählen bei Diabetes. Große Raubfische wie Thunfisch und Heilbutt, mageres Fleisch wie Hähnchen ohne Haut, Pute, aber auch Wurst und Milch sowie alle Milchprodukte. Die einzige Ausnahme in Bezug auf Milch ist Schafs- oder Ziegenmilch bzw. Käse daraus, denn sie fördern weniger Entzündungen als Kuhmilchprodukte. Drittens, Fastfood, Softdrinks und stark verarbeitete Lebensmittel, also auch die meisten Fertiggerichte. Ein gesunder Mensch verträgt geringe Mengen dieser stark verarbeiteten Nahrung, aber grundsätzlich gilt, ob Cola, Chips, Burger, Pizza, Schokoriegel, Milchshakes, frittiertes, paniertes, Billigfleisch, Wurst, Sandwiches, Hotdogs und so weiter, all diese Lebensmittel belasten unserem Körper auf Dauer extrem. Er hat viel Arbeit damit, mögliche Schäden zu vermeiden und unsere Gesundheit zu bewahren. Sie übersäuern unseren Körper durch billiges Fleisch und Zucker enorm und beeinflussen somit den Säure-Basen-Haushalt sehr negativ. Sie sind schwer verdaulich und belasten dadurch unseren Darm durch lange Verdauungszeiten. Der Grund dafür ist, sie enthalten diverse Konservierungsstoffe, was wiederum auch dem Mikrobiom im Darm schadet, weil Nahrung nicht oder nur schlecht verdaut werden kann. Burger, Chips und Co. haben zudem einen hohen Anteil an billigem Tafelsalz, also raffiniertem Natriumchlorid, was die Gefäße starr macht. Sie verlieren regelrecht an Elastizität. Sie enthalten zudem viel Fett, was eigentlich gut ist, jedoch sind es die falschen Fette, und zwar billige Samenöle. Diese oxidieren schnell, werden also ranzig, was wiederum unsere Zellen schädigt und die Entstehung von Krebs, also entarteten Zellen, begünstigt. Man findet oft Dutzende isolierte Stoffe und künstliche Zusätze in diesen Nahrungsmitteln, also keine vollwertigen Lebensmittel, so wie die Natur das eigentlich für uns vorgesehen hatte. Nahrung aus dem Reagenzglas, könnte man sagen. Und das Schlimmste, Fastfood macht uns süchtig, wie eine Droge. Und zu guter Letzt. Viertens, bestimmte Genussmittel, dazu zählen Alkohol, aber auch Nikotin und andere Drogen. Besonders Alkohol ist ein Problem für einen Diabetiker, denn er schädigt die Leber und geht zudem oft mit hohen Zuckermengen einher. Aber generell behindern und schädigen all diese Laster den Körper. Und das wissen wir alle ganz genau. Besonders in Phase 1 würde ich daher meiden, was möglich ist. Kurze Info. Die Zusammenfassung von allen Kategorien und Lebensmitteln finden Sie auf den Infotafeln im Praxisbuch zu diesem Ratgeber. Nun folgt die zweite Kategorie. Diese Lebensmittel sind ebenfalls nicht förderlich, aber in kleinen Mengen okay. Ein- bis zweimal pro Woche kann Folgendes auf den Tisch kommen. Kategorie 2. Diese Lebensmittel sind okay, aber nicht förderlich in Phase 1. Wie gesagt, ein- bis zweimal pro Woche können folgende Lebensmittel gegessen werden. Erstens, herkömmliche Vollkornprodukte, also Weizen, Dinkel, Gerste, Mais, Hafer oder Reis. Trotz des hohen Ballaststoffgehalts sowie einer hohen Nährstoffdichte gibt es einige Probleme mit Vollkornprodukten, auch wenn es immer heißt, dass diese so enorm gesund seien. Zum einen enthalten sie teils hohe Mengen an Antinährstoffen wie Lektine, Gluten und Phytinsäure, die sich negativ auf die Darmgesundheit und auch auf Entzündungen auswirken können. Ein hoher Konsum von modernen Getreidesorten fördert die Entstehung von Autoimmunerkrankungen, besonders wenn der Darm nicht absolut gesund und funktionsfähig ist. Das liegt an den Antinährstoff Gluten, Pseudogetreidesorten wie Hirse oder sogenannte Urkornsorten. Oder auch gekeimtes Getreide sind hingegen darmfreundlicher, da sie eine andere Glutenstruktur aufweisen bzw. Gluten beim Keimvorgang abgebaut wird. Zum anderen werden herkömmliche Vollkorngetreideprodukte wie Brote und Nudeln leicht sauer verstoffwechselt und enthalten hohe Mengen an Kohlenhydraten, vor allem Mehle, was wiederum den Blutzucker stark ansteigen lässt. Nicht so extrem wie bei weißem Mehl und Zucker, da bei Vollkornprodukten der Zucker an Ballaststoffe gebunden ist, aber trotzdem nicht optimal, besonders nicht in Phase 1. Gut zu wissen, Haferflocken sind das beste herkömmliche Vollkornprodukt, weil sie zusätzlich den Insulinspiegel regulieren. Fazit zu Vollkorn. Ab und zu ist okay, also ein bis zweimal pro Woche, aber es sollte nicht Teil der täglichen Ernährung sein, auch wenn manche das Gegenteil behaupten. Die Beweise liegen klar auf der Hand, auch in Form von Studien. Und wenn sich der Körper wieder regeneriert hat, können herkömmliche Vollkornprodukte wieder häufiger verzehrt werden, aber es gibt bessere Alternativen. Zweitens. Naturbelassener, also roher Honig, ist ein ganz besonderes Lebensmittel mit einzigartigen Inhaltsstoffen und Eigenschaften. Er wirkt antibakteriell und entzündungshemmend und ist somit den anderen Süßungsmitteln überlegen. Trotz alledem fördert auch hier der enthaltene Zucker die Insulinausschüttung und sollte daher nur in möglichst kleinen Mengen zum Süßen von Speisen verwendet werden. Drittens, Nachtschattengewächse. Die Pflanzen aus dieser Familie sind scheinbar sehr gesund und beliebt auf unseren Tellern. Kartoffeln, Tomaten und Paprika zählen dazu. Aber was viele nicht wissen, ist Folgendes. Nachtschattengewächse enthalten hohe Mengen an Antinährstoffen, die sie vor Fressfeinden schützen sollen. Problematisch sind besonders bestimmte entzündungsfördernde Lektine, aber auch hochgiftige Alkaloide, die den Darm und die Leber nachweislich schädigen, besonders wenn diese Lebensmittel falsch zubereitet werden. Durch Züchtung wurden diese Antinährstoffe zwar minimiert und sind daher für einen gesunden Menschen kein Problem. Wenn wir unseren Körper aber heilen wollen, sollten wir den Verzehr der folgenden Pflanzen auf ein Minimum reduzieren bzw. ein paar Tricks anwenden, um die Giftmenge zu reduzieren. Welche Lebensmittel betrifft das konkret? Kartoffeln, außer Süßkartoffeln, Tomaten, Paprikas und Auberginen in erster Linie. Der teilweise Verzicht auf diese Lebensmittel ist nicht immer ganz einfach, aber ab und zu ist okay, ein bis zweimal pro Woche, und kleine Mengen sind hierbei auch kein Problem, da diese Pflanzen oft in Gewürzmischungen enthalten sind. Wenn sich der Körper wieder regeneriert hat, können diese Nachtschattengewächse wieder häufiger verzehrt werden. Generell gilt, Tomatensoße aus geschälten und entkernten, also passierten Tomaten oder Tomatenmark sind okay, wenn sie lange erhitzt werden. Denn in den Schalen und Kernen von Nachtschattengewächsen sind die meisten Gifte enthalten. Kartoffeln sollten daher immer geschält werden, bevor sie gekocht werden. Es gibt jedoch eine noch bessere Lösung als einen teilweisen Verzicht, denn alle Nachtschattengewächse und auch Reis sowie Hülsenfrüchte können von dem Großteil dieser Gifte befreit werden, wenn man sie in einem Dampfdruckkochtopf zubereitet. Später gehe ich nochmal genauer darauf ein, aber mit diesem Trick können auch Paprikas und Kartoffeln problemlos gegessen werden, ohne dass sie unserem Körper schaden. Hierzu noch ein Trick: Wenn man Kartoffeln, Reis und andere stärkehaltige Lebensmittel nach dem Kochen abkühlen lässt, entsteht resistente Stärke. Sie sorgt für einen geringeren Blutzuckeranstieg als normale Stärke und ist zudem sehr gut für den Darm, insbesondere für unser Mikrobiom, also die guten Darmbakterien. Man kann also größere Mengen an Kartoffeln, Reis, aber auch Tomatensoßen portionsweise einfrieren. Das spart zudem Zeit, Geld und Aufwand im Alltag. Viertens, bestimmte tierische Nahrungsmittel. Fettiger Fisch und besonders einheimische, kleine Arten wie Makrele und Hering, sowie fettreiches Fleisch sowie hochwertige Eier können ebenfalls ab und zu auf den Tisch kommen. Bei tierischen Produkten sind fettreiche Varianten besser als magere, da hier der Blutzucker weitaus weniger stark nach oben geht, wie bereits besprochen. Auch diese tierischen Lebensmittel fördern Entzündungen und übersäuern unseren Körper während des Verdauungsprozesses. Ein zu viel davon ist also auch nicht gut, doch der Körper kann das tolerieren, wenn man sich ansonsten pflanzlich und möglichst sauber, also unverarbeitet, ernährt. Aber wir müssen unserem Körper endlich mal die Pause geben, die er braucht, besonders in Phase 1. Wenn Sie mal Lust auf Fleisch oder Fisch haben, dann ist das also okay, aber greifen Sie zu den fettigen Varianten möglichst in Bioqualität. Nun kommen wir noch zur dritten und letzten Kategorie. Das sind die perfekten Lebensmittel gegen Diabetes. Kategorie 3. Diese Lebensmittel helfen in Phase 1. Erstens, Obst, aber Achtung. Zuckerarme Obstsorten sind vorzuziehen. Weintrauben, Mangos und Co. sollten eher gemieden werden. Aber trotzdem, dieser Zucker ist immer an Ballaststoff gebunden und wird somit langsamer ins Blut abgegeben, als es bei isoliertem Zucker der Fall ist. Tipps in Bezug auf Obst, Beeren, Steinobst, Avocados, Granatäpfel und alte Apfelsorten sind das beste Obst aufgrund des geringen Zuckeranteils. Blaubeeren regulieren zudem den Insulinspiegel. Avocados sind außerdem eine hervorragende Quelle für gesunde Fette. Wie gesagt, Fett macht lange satt und puffert den Zucker und das ist gut, denn wir wollen Snacks zwischen den Mahlzeiten vermeiden. Zweitens, Gemüse, Knollen und Pilze, außer die erwähnten Nachtschattengewächse. Auch Süßkartoffeln, Brokkoli, Blumenkohl, Spargel, Karotten, Lauch, Sellerie, Zwiebeln, Radieschen, Kohl in allen Variationen, rote Beete, Knoblauch, Ingwer, Pilze aller Art und so weiter. Besonders Kreuzblütler, also Brokkoli, Blumenkohl, Weißkohl Co., haben eine regulierende Wirkung auf den Insulinhaushalt und sollten daher optimalerweise täglich auf den Tisch kommen. Fenchel, Mangold, Rucola, Artischocken und Chicorée sind aufgrund der hohen Mengen an Bitterstoffen besonders gut für die Bauchspeicheldrüse, Leber, Nieren und Gallenblase. Drittens, Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte haben aufgrund des hohen Ballaststoffgehalts eine besonders regulierende Wirkung auf den Blutzuckerspiegel. Sie enthalten viele hochwertige Proteine und machen lange satt. Weiße Bohnen, schwarze Bohnen, Kidneybohnen, Erbsen, Kichererbsen und Linsen aller Art sind daher allesamt förderlich. Auch Pasta und Mehle aus Hülsenfrüchten sind zudem gute Alternativen zu Weizenprodukten, wenn auch nicht optimal in Phase 1. Aber Achtung! Auch Hülsenfrüchte enthalten Antinährstoffe, unter anderem die bereits erwähnten Lektine. Jedoch überwiegen hierbei die Vorteile bei richtiger Zubereitung. Auch Hülsenfrüchte können im Dampfkochtopf vollkommen unschädlich gemacht werden oder sollten zumindest so lange gekocht werden, bis sie sich mit den Fingern leicht zerdrücken lassen. Das gilt auch für vorgekochte Hülsenfrüchte, also immer testen und eventuell noch nachkochen. Viertens, Nüsse, Kerne und Samen. All diese Lebensmittel sind aufgrund ihres geringen Kohlenhydratgehalts und ihres hohen Gehalts an guten Fetten, Proteinen und Ballaststoffen optimal für Diabetiker. Sie liefern viele Mineralien und Spurenelemente, was wiederum ein Pluspunkt ist. Sie machen lange satt und versorgen uns mit hervorragenden Nährstoffen. Die besten sind Macadamia-Nüsse, Walnüsse, Haselnüsse, Paranüsse, geschälte und ganze Hanfsamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Basilikumsamen, Brennnesselsamen, Chiasamen, Leinsamen, Pinienkerne und Mandeln. Fünftens, Pseudogetreide. Die gesunde Alternative zu Getreide. Pseudogetreidesorten beinhalten weniger Antinährstoffe als die herkömmlichen Getreidesorten und sind daher unproblematisch, aber auch hiermit sollte man nicht übertreiben in Phase 1, denn auch sie enthalten hohe Mengen an Kohlenhydraten. Aber auch hier überwiegen die Vorteile dieser Lebensmittel. Einfach nicht im Übermaß konsumieren und auf die Kohlenhydratmenge achten, dann ist alles okay. Dazu gleich noch mehr. Zu den Pseudogetreidsorten zählen unter anderem Buchweizen, Hirse, Amaranth und Quinoa. Ein Tipp hierzu. In vielen Supermärkten findet man mittlerweile sehr gute Pseudogetreideprodukte in Bioqualität. Sechstens, gekeimte Saaten und Kerne. Das sind ganz besondere Lebensmittel, denn Antinährstoffe wie beispielsweise Gluten werden beim Keimprozess abgebaut. Gekeimtes wird zudem basisch verstoffwechselt und ist vollgepackt mit hochverfügbaren sekundären Pflanzenstoffen, hochwertigen Proteinen und gesunden Fetten. Zu den besten gekeimten Samen und Kernen gehören Buchweizen und andere Pseudogetreidesorten, Leinsamen, Hanf, Sonnenblumenkerne und gekeimte Kürbiskerne. Sehr gut sind auch Säfte und Smoothies aus gekeimten Gräsern wie Weizengras oder Gerstengras. Siebtens, Milchersatzprodukte. Bei Milch gibt es diverse pflanzliche Alternativen, die weder Entzündungen durch Casein fördern, noch dem Hormonhaushalt negativ beeinflussen. Mandelmilch, Kokosmilch, Hafermilch und Sojamilch. Auch Sahne und Joghurt sollten durch eine pflanzliche Alternative ersetzt werden. Die Auswahl ist mittlerweile unglaublich groß. Man sollte nur auf den Kohlenhydrat- und Zuckergehalt achten und Zucker, aber auch ölfreie Varianten stets bevorzugen. Geringe Mengen an Schafs- und Ziegenmilch sind hingegen ab und zu okay, wie bereits erwähnt. Auch kleine Mengen an hochwertigem Rohmilchkäse sind okay. Achtens, Blattgrün in allen Variationen. Auch Rucola, Feldsalat, Mangold, Spinat und so weiter. Besonders dunkelgrüne Sorten haben einen hohen Gehalt an Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen. Sie sind daher den hellen Sorten wie Kopfsalat vorzuziehen. Wichtig, täglich grüne Lebensmittel roh essen, zum Beispiel als Vorspeisensalat. Neuntens, Kräuter und Algen. Alle Kräuter und ja, auch Algen sind gut für uns. Unzählige sekundäre Pflanzenstoffe machen diese Lebensmittel zur Medizin. Die enthaltenen Bitterstoffe kurbeln die entgiftenden Organe an. Und das enorm wichtig. Kräuterheilkunde ist großes Themengebiet und es macht durchaus Sinn, sich damit ein wenig zu befassen. Bis dahin sollte man Folgendes wissen. Die besten Kräuter bei Diabetes sind Petersilie, Oregano, Brennnessel, Basilikum, Löwenzahn, Schnittlauch, Tee und Minze. Hier gibt es keine Limitierung. Auch Algen sind sehr gesund und äußerst nährstoffreich. Ich bezeichne sie als die Kräuter des Wassers. Sie sollten ebenfalls auf dem Speiseplan stehen, beispielsweise in Form von Presslingen. Ich nehme täglich Chlorella und Spirulina sowie Braunalge. Aber dazu gleich noch mehr und diese Algen liefern um ein Vielfaches mehr Nährstoffe als beispielsweise Gemüse. Und schon kleine Mengen bringen uns daher viel Nutzen. Aber die Qualität muss stimmen, denn günstige Produkte aus dem Ausland sind oft verunreinigt. Zehntens, Gewürze. Naturbelassenes Steinsalz oder Meersalz, schwarzer Pfeffer, Zimt, Kreuzkümmel und Kurkuma sind besonders empfehlenswert bei Diabetes. Auch hier gibt es keinerlei Limitierungen. Je bunter die Mischung, desto besser. Aber Achtung bei Gewürzmischungen. Oft sind darin Zucker, billiges Tafelsalz oder andere unnötige Zusatzstoffe enthalten. Hochwertige Gewürze sind jedoch immer willkommen, da sie zahlreiche Flavonoide und Polyphenole enthalten, die auch in hohen Mengen in Kräutern zu finden sind. Deshalb sollten diese Lebensmittel eher als Heilmittel betrachtet werden, denn diese Stoffe bergen ein unglaubliches Potenzial für uns. 11. Öle und Bratfette. Dies ist ein Thema, welches oft unnötig verkompliziert wird. Ich halte die Dinge gerne einfach, und zwar wie folgt. Natives Olivenöl ist für kalte Speisen optimal, sollte aber nicht zu stark bzw. möglichst gar nicht erhitzt werden, da ansonsten die wertvollen, ungesättigten Fettsäuren zerstört werden und sich krebserregende Transfettsäuren bilden. Kokosöl oder Butterschmalz sind zum Braten und Erhitzen hingegen optimal, weil sie fast ausschließlich aus hitzestabilen, gesättigten Fettsäuren bestehen. Butterschmalz wird auch als Ghee bezeichnet und ist das Beste der Milch. Keine Laktose, kein Casein, sondern nur das reine Fett mit vielen Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen. Wichtig, andere pflanzliche Öle, besonders Kernöle wie Sonnenblume und Raps, sollten gemieden werden, da diese nachweislich Herz-Kreislaufprobleme und die Zellschädigung, also auch Zellentartungen, genauer gesagt Krebs fördern, besonders in großen Mengen. 12. Süßes. Xylit, Erythrit und Stevia sind die gesunde Alternative zu synthetischen Süßstoffen wie Aspartam, welche nachweislich Hirn- und Stoffwechselschädigend sind. Diese natürlichen Süßstoffe sind gute Alternativen für Zucker und machen in kleinen Mengen kaum Probleme. Sie haben weniger Kalorien und lassen das Insulin nicht so extrem ansteigen wie beispielsweise Haushaltszucker oder Weißmehl. Wichtig, Süßes wie Honig generell nur in kleinen Mengen verwenden, auch diese Zuckerersatzstoffe. Und nun zum letzten Punkt in Kategorie 3. Getränke. Mineral- oder Heilwasser sind die erste Wahl, aber bitte Plastikflaschen vermeiden. Auch Kräutertees, besonders grüner Tee, Brennnessel, Ingwer oder Minze sind förderlich für den Blutzuckerspiegel und helfen beim Gewichtsverlust durch hormonregulierende Wirkung. Flüssige Kalorien, also auch Smoothies, Säfte und süße Getränke sollten immer gemieden werden, besonders auf leeren Magen. In Phase 1 würde ich immer komplett darauf verzichten. Noch ein kleiner Tipp zu Kategorie 3, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Wie bereits erwähnt, sollte insbesondere minderwertiges tierische Produkte gemieden werden. Hochwertige Produkte sind bis zu einem gewissen Maß in Ordnung, da sie auch wichtige Nährstoffe liefern wie Q10 und wichtige B-Vitamine. Ein bestimmtes Produkt tierischen Ursprungs ist hingegen sehr förderlich für unser Immunsystem und das Bindegewebe. Und es kann sogar täglich konsumiert werden, auch in Phase 1. Die Rede ist von Knochenbrühe. Knochenbrühe ist ein wahres Schönheits- und Gesundheitselixier aus Omas Küche, denn sie ist voller Kollagen und wertvoller Aminosäuren. Sie unterstützt den Körper daher bei der Heilung jeglichen Gewebes und auch Haare. Haut und Nägel profitieren extrem von einer Kollagenkur mit Knochenbrühe. Sie ist sehr verträglich, belastet die Verdauung nicht und enthält keine Kohlenhydrate. Man kann sie online oder in Biomärkten kaufen oder selbst herstellen, das ist günstiger. Täglich ein wenig davon ins Essen zu geben oder als Brühe zu trinken, ist besonders im Winter oder in Phase 1 sehr wohltuend und gut für uns. Auch die Haut von Hähnchen und anderen Tieren ist reich an guten Fetten und Kollagen. Noch einmal als Erinnerung, die Zusammenfassung aller Kategorien finden Sie auf den Infotafeln, die Sie zusammen mit dem schriftlichen Teil des Ratgebers erhalten. Fazit: Diese Lebensmittel sind die Bausteine, um den Körper zu heilen und sorgen für einen stabil niedrigen Blutzuckerspiegel. Darm, Leber, Nieren, die Bauchspeicheldrüse und somit der gesamte Körper werden entlastet, entgiftet und mit wichtigen Nährstoffen versorgt, um wieder funktionieren zu können. Unzählige sekundäre Pflanzenstoffe, Bitterstoffe, wertvolle Aminosäuren, die richtigen Fette, Mineralien, Spurenelemente, Ballaststoffe, aber auch in Maßen energiespendende, langkettige Kohlenhydrate. All das ist in genau diesen Lebensmitteln enthalten, vorzugsweise in Bioqualität, besonders wenn die Schale gegessen wird. Grundsätzlich befinden sich immer in der Schale von Obst und Gemüse die meisten und wichtigsten Nährstoffe, aber auch Gift in bestimmten Fällen. Stichwort Nachtschattengewächse. Auch das Abwaschen von Gemüse und Obst in Wasser mit etwas Natron und Essig hilft, Spritzmittel und andere Verunreinigungen größtenteils zu entfernen. Besonders bei Nicht-Bio-Lebensmitteln ist das ein wichtiger Tipp. Nach dieser Behandlung hält frisches Gemüse und Obst auch in Bio-Qualität erheblich länger. Wir bauen in Phase 1 auch zudem größtenteils auf basenbildende Lebensmittel, die den Körper nicht weiter übersäuern. Auch probiotische Lebensmittel wie unpasteurisiertes Sauerkraut oder echter Kefir sind gut für uns. Rohes Obst, Salate, Kräuter und Gemüse, also Rohkost im Allgemeinen, ist sehr wichtig für die Darmflora und die Lebergesundheit und sollten daher täglich verzehrt werden, optimalerweise in Form von Vorspeisensalaten oder großen bunten Salaten. Im schriftlichen Teil zu diesem Audiobuch finden Sie viele passende, einfache und leckere Rezepte zu Nachkochen, beruhend auf den Prinzipien, die wir hier besprechen. Besonders am Anfang ist das Gold wert in meinen Augen. Aber entwickeln Sie auch eigene Ideen nach Ihren Vorlieben, wenn Sie möchten. Es ist auch kein Problem, wenn man aus Zeitgründen mal eine gefrorene Gemüsepfanne oder Ähnliches zubereitet, aber achten Sie stets genau auf die Inhaltsstoffe. Versuchen Sie es generell einfach zu halten, besonders am Anfang, und tasten Sie sich Stück für Stück vorwärts. In den Supermärkten ist das Angebot an guten und gesunden Lebensmitteln enorm gewachsen in den letzten Jahren und das macht es recht einfach heutzutage. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Am Anfang kostet es natürlich Zeit, wenn man sich so intensiv mit dem Einkauf beschäftigt, aber nach wenigen Wochen macht sich Routine breit und Sie wissen ganz genau, was Sie kaufen sollten und was nicht. Zudem finden Sie im schriftlichen Teil eine Einkaufsliste und konkrete Beispieltage, um Ihnen den Start so einfach wie nur möglich zu machen. Jetzt nochmal kurz zu dem vorhin erwähnten Dampfdruckkochtopf bzw. auch Schnellkochtopf genannt und warum jeder einen haben sollte, zumindest in meinen Augen. Die Vorteile eines Schnellkochtopfs. Wie bereits gesagt, enthalten bestimmte Lebensmittel Antinährstoffe, zum Beispiel Lektine, Gluten und Alkaloide, die unseren Körper schädigen und extrem belasten können, wenn wir bereits unter chronischen Gesundheitsproblemen leiden. Die problematischsten und alltäglichsten sind Tomaten, Kartoffeln, Paprika, Hülsenfrüchte und modernes, also hybridisiertes Getreide. Bis auf Getreide außer Reis können all diese Lebensmittel nicht nur stromsparender und schneller zubereitet werden, sondern auch gifttechnisch völlig unschädlich gemacht werden. denn durch die hohen Temperaturen des Dampfes im Schnellkochtopf werden die Antinährstoffe schnell und sehr effizient zerstört. Tomatensoßen, Eintöpfe mit Bohnen, alles ist möglich, aber man muss sich vorab informieren und ausprobieren, bis man den Dreh heraus hat. Auch Reis aus einem Schnellkochtopf schmeckt erheblich besser als herkömmlich gekochter Reis. Und wie erwähnt, wenn man den Reis abkühlen lässt oder einfriert und wieder auftauen lässt, dann bildet sich resistente Stärke. Diese Stärke ist gut für den Darm und lässt den Blutzucker weniger stark ansteigen. Natürlich kann man ihn danach wieder aufwärmen und warm genießen, das hat keinen weiteren Einfluss. Fazit: Mit einem Dampfdruckkochtopf können Hülsenfrüchte, Nachtschattengewächse und Reis also unschädlich gemacht und schneller sowie kostengünstiger zubereitet werden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie viele Kohlenhydrate und Zucker sollte ich in Phase 1 pro Tag zu mir nehmen? Es ist nicht zwingend notwendig, allzu kompliziert an die Sache heranzugehen. Generell sollte man ein wenig experimentieren, da jeder einen anderen Bedarf hat. Meine Rezepte und Empfehlungen bezüglich der richtigen Lebensmittel orientieren sich daran, auf schnelle Kohlenhydrate möglichst komplett zu verzichten und auch die guten langkettigen Kohlenhydrate, also Vollkornprodukte aller Art sowie zuckerreich Obstsorten zu minimieren, um den Blutzuckerspiegel möglichst niedrig zu halten, auch während bzw. nach den Mahlzeiten. Ich persönlich würde mit ca. 80 Gramm Kohlenhydraten pro Tag starten und schauen, wie sich die Sache entwickelt. Frauen eher mit 60 bis 70 Gramm. Die Rede ist von Kohlenhydraten, nicht von Zucker. Gemüse zählt man hier nicht mit ein und Obst nur ungefähr. Es geht eher um Pseudogetreide, gekeimtes, Vollkornprodukte, Honig und zuckerhaltiges Obst. Andere Kohlenhydratquellen sollten in Phase 1 möglichst komplett gemieden werden. Auch ich habe diese unglaublich effektive Ernährungsweise 2 Wochen lang getestet. Die Umsetzung war kein Problem. Aber ich habe in diesen 2 Wochen fast 6 Kilo abgenommen, obwohl ich vorher schon sehr gut in Form war. Ich konnte mein Gewicht einfach nicht halten und wollte nicht zu mager werden. Mit mehr Fetten hätte sich das eingependelt, aber ich mache viel Sport, habe verhältnismäßig viel Muskelmasse und brauche daher auch mehr Kohlenhydrate als die meisten anderen Menschen. Viele berichten, dass man sich zu Beginn ein wenig schlapp fühlt und so ging es mir in der ersten Woche auch. Nach 1 bis 2 Wochen ist das jedoch vorbei. Das Energielevel steigt auf ein völlig neues Niveau und ich habe mich sehr gut gefühlt. Das akribische Zählen von Kalorien bzw. Kohlenhydraten halte ich für unnötig, denn die Waage, die Blutzuckerwerte und das individuelle Wohlbefinden sind die besten Kontrollinstrumente. Jeder hat schließlich einen anderen Tagesablauf und Energiebedarf. Falls man kein Gewicht verliert, sollte man die Menge an Kohlenhydraten weiter einschränken und mehr von den guten Lebensmitteln aus Kategorie 3 konsumieren. So stellt man auch eine ausreichende Versorgung mit sekundären Pflanzenstoffen und Vitaminen sicher, woran es oft hapert. Salate zu den Mahlzeiten oder eine Vorspeisen-Rohkostplatte mit einem leckeren Dip leisten hierbei einen großen Beitrag. Wie bereits erwähnt, finden Sie Rezepte im schriftlichen Teil dieses Ratgebers. Alles braucht auch seine Zeit, aber nach ein paar Wochen sollten sich schon Verbesserungen bemerkbar machen, je nach Ausgangslage und individuellem Engagement.